Wir sind zurück, Fußballkult, zweite Bundesliga mit Peter Neururer. Die zweite Folge steht an. Peter, erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist nach 9 Spieltagen nach wie vor so begeistert wie ich von diesem Fußballunterhaus, das für mich erstklassigen Fußball zeigt.
Ich bin noch mehr als begeistert, weil ich noch mehr als interessiert bin, bedingt durch die Tabellensituation, durch die vielen, vielen Überraschungen, die wir haben, sowohl unten als auch oben. Also die Liga brennt.
Darf man das eigentlich sagen? Ich meine, wir sind alle Fans und Kinder der Bundesliga. Aber selbst wenn die Bayern jetzt mal verloren haben gegen Frankfurt, ich finde die Bundesliga, ich sage es ganz leise, viel langweiliger. Darf man das überhaupt sagen als Fußballfan?
Das darf man schon sagen, aber ob der inhaltlich das so richtig ist, das weiß ich nicht, hängt immer vom Blickpunkt ab. Der ein oder andere Verein in der ersten Bundesliga findet sich verdammt spannend im Augenblick, weil er nicht weiß, ob er seine Ziele erreicht. Aber die Gesamtheit in der zweiten Liga ist reizvoller. Deshalb in der ersten Liga weiß man noch eigentlich, dass Bayern München sich höchstens selber schlagen kann. Jetzt haben wir am letzten Wochenende mal ein Ergebnis gehabt gegen Eintracht Frankfurt. Das hätte natürlich auch genauso gut ausgehen können mit 7-8-2 für Bayern München. Bei 100%iger Chancenauswertung beider wäre es realistisch gewesen. Aber es geht ja nur darum, wer wird denn außer Bayern München vielleicht noch Meister? Da meldet sich dann Leipzig an, aber gut, die sind im Augenblick außen vor. Borussia Dortmund, Leverkusen, das interessiert aber keinen Schwein. Denn letztendlich läuft alles wieder auf Bayern München hinaus. Unten herum ist es natürlich spannend in der Bundesliga, aber jetzt kommt der große Punkt. Die zweite Liga, die brennt deshalb, weil 8-9 Mannschaften dabei sind, die aufsteigen können. Davon sind aber nicht alles Favoriten. Da sind welche reingerutscht, die im Vorfeld möglicherweise schon hinten angesiedelt waren. Und der Kampf hinten, der ist sowas an spannend, das ist unglaublich. Von daher, es klemmt und es hakt und es spitzt sich auf allen Ebenen dieser zweiten Liga zu. Die zweite Liga ist vielleicht, das wissen wir noch nicht ganz, da werden wir mal hingucken, die traditionellste und die interessanteste der letzten Jahre mit Sicherheit. Aber ich glaube auch, im Kampf um den Aufstieg und im Kampf gegen den Abstieg die spannendste aller Zeiten.
Tja, denn tatsächlich momentan sind St. Pauli, Regensburg und Paderborn vorne. Der Tabellenführer hat 19 Punkte, der Tabellenelfte, das ist Dresden, hat 13 Punkte. Also poplige 6 Pünktchen nach 9 Spieltagen. Jetzt denkt man ja immer, ja, wir sind ja erst am Anfang der Saison. Nee, 9 Spieltage ist, wenn wir jetzt nicht völlig in Mathematik uns verfehlt haben, mehr als ein Viertel der Saison. Als Ex-Trainer sagst du auch, hört mir auf mit dem Geschwafel, wir sind am Anfang der Saison, wir sind schon mittendrin.
Nein, wir sind am Anfang der Saison, wir sind im ersten Viertel, das ist ja richtig ausgedrückt, richtig nachgerechnet. Aber für mich fängt die Saison an, immer erst dann an, wenn die Transferperiode beendet ist. Erst dann weiß man, wie sehen die Mannschaften überhaupt aus. Und von daher, nach Ende August, da war für mich der Startschuss gefallen. Und die ersten 2, 3 Spiele, da lügt die Tabelle ab und zu noch. Aber im Augenblick, nach 9 Spieltagen, lügt die Tabelle nicht mehr. Denn die zeigt klare Tendenzen, die allerdings so aussehen, dass zwischen unten und oben, oder Mittelfeld und ganz oben, natürlich 2, 3 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 6 Punkte dazwischen liegen. Und die sind natürlich noch bei ausstehenden 24 Spielen für alle noch machbar. Alle Ziele können noch erreicht werden.
Genau so ist es. Und wir wollen nicht nur über die großen Namen reden, über die reden wir natürlich auch gleich, sondern wir wollen dann auch über die Überraschungen reden, die wir ja wirklich zalreich schon hatten. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben 5 Tabellenführer jetzt schon gehabt. Es gab Karlsruhe, es gab nicht nur Paderborn, es gab Regensburg, es gab sogar Dynamo Dresden und jetzt den FC St. Pauli. Da waren die ganzen großen Vereine, die vermeintlich großen, noch gar nicht mit dabei. Und zu denen kommen wir jetzt in unserer ersten Rubrik.
Peter und die Großen.
Peter und die Großen, das ist, finde ich, eine meiner Lieblingsrubriken. Wir haben ja gesagt vor der Saison, okay, Werder, HSV, Schalke, ja, die haben so einen kleinen Vorsprung noch in Sachen Popularität und natürlich auch in Sachen Tradition. Nichts gegen die anderen, auf die sind wir mehr als stolz, dass sie in der zweiten Liga spielen. Aber wir gehen mal die 3 Großkaliber an, gerade weil Schalke und Werder halt auch frisch abgestiegen sind. Fangen wir mal bei Werder an. Ich sage kurz mal meine Meinung, ich verstehe diesen Verein noch nicht. Ich habe ihn noch nicht verstanden. Ich war in Bremen beim Spiel gegen den HSV, haben sie ein bisschen Pech gehabt, haben es vereiert. Haben auch dann in der Transferperiode nun manchmal ein relativ unglückliches Bild abgegeben, weil eben das Personal jede Woche gewechselt hat. Das lag in der Natur der Sache, aber haben keine Konstanz reingekriegt. Jetzt am Wochenende, am 9. Spieltag, ein schöner Dreier, macht aktuell Platz 8 in der Tabelle. Sie sagen selber, sie sind nicht ein Aufstiegskandidat, sondern wir wollen den Wiederaufbau. Was ist deine Rätsel oder dein großes Rätsel mit Werder Bremen oder hast du gar keins?
Ja, es war schon ein Rätsel. Das Rätsel sah so aus oder das Rätsel ist ja gelöst worden letztendlich. Wer kommt eigentlich mit dazu? Wie sieht die Mannschaft überhaupt aus? Man muss sich vorstellen, vor der Saison ist ein Kapitän bestimmt oder gewählt worden mit Toprak. der aber direkt nach der Wahl oder nach der, des Bestimmen der Kapitänsbinde sagt, ja, ich weiß persönlich noch gar nicht, wie es weitergeht. Also das muss man sich mal vorstellen, wird jemand Kapitän und er weiß noch nicht, ob er über Transferende überhaupt bei dem Verein bleibt. Also schier unglaublich. Und das hat sich ja summiert bei Werder Bremen und nachdem man jetzt die letzten Zweifel beiseite geschoben hat, weiß man jetzt endlich, wie die Mannschaft aussieht, die jetzt das große Ziel, den kompletten Umbruch, aber mit immer einer Zielsetzung bei Werder Bremen vollkommen klar, da muss der Wiederaufstieg her. Wenn nicht sofort, dann aber auf jeden Fall so eng dabei, dass im nächsten Jahr der schon fast geplant wird, falls man sowas überhaupt planen kann. Mitchell Weiser ist gekommen, der hat eingeschlagen im ersten Spiel gleich, wunderbar. Duxch ist gekommen als Torjäger von Hannover 96. Damit hat man noch einen großen Konkurrenten mitgeschwächt. Vorher war es ja gar nicht angedacht. Wir machen nichts mehr, sagen die 96er. Wir geben auf keinen Fall Duxch ab. Jetzt ist er plötzlich doch bei Werder gelandet für eine unglaublich hohe Ablösesumme innerhalb dieser zweiten Liga. Jetzt hat Werder Bremen die Antwort zu geben in den nächsten Wochen. Jetzt wissen wir, wie die Mannschaft aussieht. Füllkrug muss eine Form finden, dann hat man mit Füllkrug und mit Duxch zwei außergewöhnliche Stürmer für die zweite Liga. Dann kommt Bittencourt wieder zurück, der irgendwo nach seiner Verletzung wieder Fuß fassen wird. Und dann weiß man, wozu ist diese Mannschaft imstande. Diese Erzählerei, wir müssen nicht aufsteigen, wir wollen nicht aufsteigen, wir wollen einen Umbruch vonstatten gehen, ist dummes Geschwätz. Also Mannschaft mit der Vergangenheit, wie Werder Bremen, wie Schalke 04, wie der HSV, jetzt könnte ich noch 12 oder 13 andere nennen, die auch in dieser ersten Liga schon mal waren, die jetzt in der zweiten Liga sind. Und wenn sie damals nur in der damaligen sogenannten oder auch DDR in der Oberliga gespielt haben, waren sie erstklassig. Die wollen alle wieder zurück in die erste Bundesliga. Und irgendwelche Ablenkungsmanöver diesbezüglich mit verwässerten Zielsetzungen halte ich nicht für sinnvoll. Werder Bremen muss aufsteigen, ist überhaupt keine Frage. Und ob sie es können, das zeigen wir uns in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass es in diesem Jahr noch nicht reichen wird.
Klare Ansage, dann springen wir mal zu Schalke 04. So ein bisschen dein Herzensverein, logischerweise. Du bist Mitglied, du wohnst in Gelsenkirchen. Und auch da habe ich so den Eindruck, Rufen Schröder war ja gerade auch im Maschinensucher, zweite Bundesliga, Doppelpass am vergangenen Montag. Der hat für mich so einen sehr, sagen wir mal, gelassenen Eindruck insofern gemacht, als dass er so eine innere Ruhe ausstrahlt. Und zumindest die letzten Ergebnisse geben ja auch Schalke Rückenwind. Wie erlebst du das Ganze dort direkt vor Ort? Ist Schalke sowohl vom Kopf der Führungsetage als auch von der Mannschaft als auch auf den Fans mittlerweile ein ernstzunehmender Jäger in Sachen, wir wollen auf die Aufstiegsplätze rauf?
Es ist mit Sicherheit ein ernstzunehmender Jäger. Allerdings hat Schalke 04 eigentlich gar kein klares Ziel formuliert. Nur, es impliziert ja, Schalke 04 mit den Zuschauerzahlen, die jetzt wieder kommen werden, mit der Vergangenheit und so weiter, sie dürfen sich nicht lange in der zweiten Liga aufhalten, denn dann brennt es da richtig. Finanzielle Probleme sind mehr oder weniger gelöst worden, mehr oder weniger deshalb. Man hat ja im Prinzip einen kompletten Umbruch gemacht. Diejenigen, die im letzten Jahr für den Abstieg verantwortlich waren, sind fast nicht mehr da. Kaum noch einer ist dabei. Nehmen wir mal Fährmann raus, außen vor, der auch mitbeteiligt war, aber der jetzt als Kapitän vorher abgesetzt wurde, jetzt plötzlich auch nicht mehr spielt. Die Nummer 3 ist Nummer 1 geworden. Also wie Rufen Schröder sich im Doppelpass zweite Liga verkauft hat, fand ich überragend gut. Und das ist genau das, was man im Augenblick auf Schalke braucht. Man muss nicht großartige Sprüche raushauen, aber man darf nicht vergessen, Schalke 04 muss zurück in die erste Liga. Ich persönlich habe die große Hoffnung, die Mannschaft ist dazu imstande. Wenn sie irgendwo die Fehler, die sie jetzt in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben, abstellen, dann sind sie in dieser zweiten Liga imstande, durchaus auch, das sieht man ja am Tabellenbild, Rubens Schröder sagte ja, punktemäßig sind wir wieder im Kommen. Von den letzten 5 Spielen sind, glaube ich, 4 gewonnen worden. Das ist also wunderbar und gut. Das Tabellenbild ist nicht unbedingt trügerisch, dahingehend, dass die Chancen gegeben sind. Aber die Leistung der Mannschaft, die ist im Augenblick, losgelöst von den guten Ergebnissen, über die ich mich erfreue, ist nicht so stabil, dass man sagen kann, Schalke 04 geht eine Linie, und zwar fußballerischer Art, genauso weiter bis hin zum Aufstieg. Da habe ich nur große Fragezeichen. Da sehe ich andere Vereine im Augenblick weit vor Schalke.
Gut, das würde bedeuten, Werder sagst du, schaffst es nicht, Schalke eventuell. Was sagst du zum HSV? Ich habe durchaus Sympathien aus langer Verbundenheit zu diesem Verein und das Spiel gegen Aue war eh ein unglaublich kurioses. Da kriegen die da so ein Eigentor am Ende, was unfassbar ist. Also da habe ich wirklich Mitleid XXL gehabt mit dem Auer Spieler, der ja das Ganze versaubeutelt hat. Und es war trotzdem der schwächste Auftritt in dieser Saison. Selbst der eigene Trainer Tim Walter hat gesagt, wir haben scheiße gespielt. Was sagst du selber? Der HSV für dich, auch im Vergleich zu den gerade besprochenen beiden Vereinen, wo sind die?
Ja, die Frage stelle ich mir, wo sind die? Wo stehen sie? In der Tabelle kann man nachlesen, wo sie stehen. Das ist gar nicht mal so ganz schlimm. Wenn man vergleicht natürlich zu den letzten Jahren, als es letztendlich mit dem Aufstieg auch nicht geklappt hat, zieht, dann muss man sich Sorgen machen um den HSV. Denn die Hamburger sind in den letzten 3 Jahren, jetzt sind sie im 4. Jahr in der 2. Liga, immer grandios gestartet. Ich glaube, unter Dieter Hecking haben die ersten 5 Spiele allesamt gewonnen oder sind alle gewonnen worden. Und jetzt in diesem Jahr spielt man einen Fußball. Man startet brillant vom Ergebnis her bei Schalke 04 in die Saison mit einem Auswärtssieg. Und was dann kam, ein Up and Down, nicht nur punktemäßig, sondern auch vom Spielerischen her, nicht nachvollziehbar. Absolut nicht nachvollziehbar für mich. Und was der HSV im Augenblick in der Entwicklung mitmacht, ja, man spricht ja oftmals von Notengebung. Von 1, die können wir streichen, die 2 können wir streichen, die 3 können wir streichen. Ausreichend kann es ja nicht sein, denn der HSV, wenn er ausreichende Leistung bringt für sich selber und die Schulnote erhalten würde, wären sie ja im Aufstiegsrennen wieder ganz weit oben. Das sind sie aber nicht. Also ist die Leistung, die bisher abgeliefert wurde, mangelhaft. Und einen Punkt möchte ich ansprechen. Ich habe die HSV-Spiele ja selber auch persönlich durch Sport 1 mitverfolgen dürfen, live verfolgen dürfen. Das, was bei Siegen zum Beispiel als variables System dargestellt wird, das ist bei Niederlagen, und die hat es gegeben und geht vor allen Dingen auch bei diesem 1:1 in Aue, ist für mich kein variables System, sondern ein heilloses Durcheinander. Denn der ein oder andere Hamburger Spieler weiß mit Sicherheit in einigen Situationen gar nicht, was er zu tun hat. Vom taktischen Verhalten her und in welcher Ordnung bewege ich mich überhaupt. Und wenn ich da keine kleine, klare Linie reinbekomme, dann werde ich, obwohl ich eine gut besetzte Mannschaft habe, die eigentlich auch dazu ausreichend sein sollte, aufsteigen zu können, dann werde ich Probleme bekommen. Der HSV muss eine Linie suchen und dann gehören sie mit Sicherheit nicht zu den Favoriten, gar keine Frage. Aber ob es in diesem Jahr reicht, auch ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen bei mir.
Die 2. Liga bietet ja wahnsinnig viele Themen. Wir haben auch schon 4 Trainerwechsel erlebt, gerade bei den Vereinen, die unten drin sind. Ingolstadt, Aue, Sandhausen und Holstein Kiel. Also das Quartett da unten hat schon einmal durchrotiert. Wir kommen aber jetzt zu unserem Highlight, und zwar dieser Rubrik.
Peters Highlight.
Peters Highlight nennen wir das Ganze. Und ich weiß, wir haben ja auch in der Sendung drüber gesprochen, wir sind beide durchaus begeistert, was der FC St. Pauli bislang gezeigt hat. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch in diesem Jahr. Die sind Tabellenführer, jetzt sagt man immer eine Momentaufnahme, aber ich sage, die sind gekommen, um zu bleiben, da ganz oben.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also der HSV, Entschuldigung. Ja, ich habe nur den HSV im Kopf, ist ja vollkommen klar. Der HSV, der hat mit Sicherheit im Augenblick ein paar Sorgen fallen. Und zwar deshalb, weil sein kleiner Nachbar auf einmal an ihm vorbeischießt und grandiose Leistung bringt. Das ganze Jahr über, wie du gerade richtigerweise sagst. Die waren in Abstiegsgefahr, das muss man sich vorstellen, St. Pauli. Und man hat schon sich Gedanken gemacht, wie soll es da überhaupt weitergehen. Dann hat man eine Serie entwickelt, die sensationell war, mit einigen Leihspielern, die überragend war. Einer davon spielt jetzt übrigens auf Schalke. Als diese Leihspieler dann gegangen sind und die grandiose Rückrunde für St. Pauli beendet war, mit tollen, tollen Spielen und tollen Punktzahlen, da habe ich meine Befürchtungen gehabt. Und von daher war es für mich eine riesengroße Überraschung, dass St. Pauli so durchgestartet ist und im Augenblick genau da weitermacht, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Die erfolgreichste Mannschaft, müssen wir mal nachrechnen, in diesem gesamten Jahr ist der FC St. Pauli. Sie sind Tabellenführer verdientermaßen in der 2. Liga. Und sie spielen darüber hinaus einen überragend guten Fußball. Keine Mannschaft schaltet so gut um, von Defensive auf Offensive, vergessen dabei auch das andere Umschalten nicht. Eine gute Struktur im Spiel, eine gute Balance im Spiel mit herausragenden Spielern. Wir brauchen da nicht immer von Burgstaller und Ähnlichem zu reden. Die Truppe glänzt, die Truppe spielt einen Fußball. Nicht nur Hauruck-System und viel Kämpfen, was wir immer von St. Pauli gekannt haben, sondern ein unglaublicher Einsatz, eine Empathie, eine fußballerische, ein kämpferischer Einsatz wie immer, aber versehen mit unglaublich guter taktischer Ausrichtung und mit guten technischen Finessen.
Ja, und Sie sind tatsächlich, den Titel gibt es ja noch nicht, Jahrgangsmeister, also Sie sind, oder ja. Jahresmeister. Ich glaube, den werden Sie sich, naja, jetzt haben wir Anfang Oktober, den werden Sie sich wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen, denn auch eben mit Timo Schulz, mit Andreas Bornemann und Oke Göttlich, das Präsident, eben dann der sportliche Leiter und eben der Trainer, das ist so eine Troika, die harmoniert. Und ich glaube auch aus deiner Trainererfahrung, wenn man einen guten Präsidenten hat, der aber ganz klar sagt, ich halte mich auch all dem Sportlichen raus, das macht der Sportskamerad Bornemann, und der wiederum ist eine absolute Top-Allianz mit dem eigenen Trainer, der wieder darum auch als Ex-Spieler absolutes Vertrauen der Fans genießt. Das ist so eine Idealkonstellation, auch abseits der grünen Wiese, von der St. Pauli momentan zählen kann. Ist zumindest meine Meinung.
Ja, das ist die Meinung aller, die da beteiligt sind. Das fühlt man mehr oder weniger. Und solche Leistungen, wie St. Pauli im ganzen Jahr abgeliefert wurde, von allen Beteiligten, die kann man nur dann machen und abliefern, wenn es innerhalb des Vereines stimmt. Der Vorstand, der Präsident, der Aufsichtsrat des Vereines, Der hat die Leute einzustellen im sportlichen Bereich, von denen sie glauben und davon überzeugt sind, dass die sportliche Potenz damit am höchsten Limit für diesen Verein ist. Und dann kann man auch mal die eine oder andere Schwächephase, wie sie am Anfang der Saison hatten oder am Anfang des Jahres hatten, gemeinsam durchstehen. Und daran zeigt sich eine gewisse Qualität. Darauf kann man aufbauen. Man muss nicht die komplette Mannschaft austauschen. Das ist bei den Absteigern natürlich eine andere Geschichte, bei Bremen und bei Schalke 04. Die muss der komplett austauschen, um ein paar Gelder zu generieren. Ansonsten hätte es ja Probleme mit der DFL gegeben. Das ist bei St. Pauli anders. Da hat man aufgebaut. Da hat man aufgebaut, das behalten bis auf die Leihspieler, das, was gut war, und hat sich darüber hinaus nochmal verstärkt. Und die Linie ist einfach überragend gut. Und für mich, glaube ich, da bin ich ganz fest von überzeugt, spielt St. Pauli, egal wie es endet, aber bis zur letzten Konsequenz um den Aufstieg mit. Wir werden mit Sicherheit mit einem ganz, ganz großen Ausrufezeichen versehen, bis oben, bis zum Schluss dabei bleiben.
Also ich merke, das ist bislang das größte Kompliment von den Mannschaften, die wir hier besprochen haben, dass du einem Team gemacht hast, anders als bei Schalke, Werder und dem HSV St. Pauli. Und da gehe ich vollkommen mit, ist oben mit dabei. Kommen wir zur nächsten Rubrik.
Der Peter des Monats.
Der Peter des Monats. Und man kann fast sagen, nein, es ist nicht nur der Peter des Monats, es ist die Person dieser Liga. Denn wir schreiben ja historische Stunden derzeit. Simon Terodde, 153 Mal in der zweiten Liga getroffen, so viele Tore hat, außer Dieter Schatzschneider, und den hat er jetzt erreicht, noch kein Mensch auf diesem Planeten erzielt. Und nun hat er am Wochenende gegen Ingolstadt auch wieder performt. Ich finde den großartig, weil er eben auch so uneitel ist. Das ist, finde ich, einfach ja einer, den würdest du aus der Straße treffen und denkst, Mensch, das ist ja ein nettes Kerlchen, und hast gar nicht eine Ahnung, dass er ja eigentlich der Lewandowski der zweiten Liga ist. Ich mag den. Du kennst ihn ja auch persönlich. Erzähl mal ein bisschen. Was ist das wirklich für ein Typ? Also täuscht der Eindruck oder ist der wirklich so normal?
Ich mag ihn auch, aber genauso wie du ihn gerade beschrieben hast, vom Menschlichen her, vom Auftreten her, vom Sein her, ist Leon Goretzka, habe ich fast gesagt, um Gottes Willen. Die haben nicht zusammen gespielt, aber ich habe eben Simon Terodde zweimal trainieren dürfen. Einmal eben auch beim VfL Bochum, vorher beim MSV Duisburg. Beim VfL Bochum hat er allerdings nicht mit Leon Goretzka zusammengespielt, sondern mit anderen Koryphäen. Und er hat sich immer dargestellt als der totale Teamplayer. Der Teamplayer, der allerdings Fertigkeiten und Fähigkeiten hat, wie ich persönlich in der ersten Liga und in der zweiten Liga von einem Stürmer allein selten erlebt habe. Und ich habe große Stürmer trainieren dürfen und habe aber noch nie jemand gesehen, der so heiß, heute sagt man geil, auf einen Abschluss ist, auf einen guten Abschluss ist, wie Simon Terodde. Er weiß nicht nur, wo das Tor steht, sondern er hat eine unglaubliche Fähigkeit, mit zwei Kontakten zum Abschluss zu kommen. Er hat unglaubliche Fähigkeiten im Kopfballspiel. Er hat eine Nase dafür. Er läuft nie vergebens, er läuft auch nie umsonst, aber er hat Situationen drauf, da wird kein Mensch den Ball hinterhergehen. Simon Terodde macht es aber. Er kann sich absetzen, er kann den Ball sichern. Er ist einfach außergewöhnlich und 153 Tore sprechen für sich. Zumal er auch imstande ist, sich so einzubringen, dass eine Mannschaft für ihn spielt. Ja, nicht unbedingt für ihn, um ihn glänzen zu lassen, sondern man sieht jetzt zum Beispiel bei dem Tor, was er am letzten Wochenende, sein Rekordtor oder die Einstellung des Tores, zu Dieter Stadtschneider, wie das erzielt wurde. Da hat Draxler ihm einen Ball aufgelegt, den er hätte genauso gut selber machen können, aber Simon stand an der Position, in der es noch leichter war, aber vom Team Spirit ausgehend ist der Ball rechts rübergelegt worden und Simon hat sich bedankt. A, mit dem Tor und B, aber auch nachher bei dem Torvorbereiter, bei der gesamten Mannschaft. Und die gesamte Mannschaft hat diesen Erfolg, den Simon Terodde für sich alleine verbuchen kann, gemeinsam gefeiert. Das sagt eine Menge aus. Und das hat der Simon sich erarbeitet. In all den Jahren, in denen ich ihn persönlich hatte und in all den Jahren, wie ich ihn beobachtet habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass er neben den sportlichen Leistungen auch derjenige ist, der eine Mannschaft, junge Spieler vor allen Dingen, mitführen kann, mitreißen kann, durch seine unglaubliche Empathie und durch sein unglaublich sympathisches, aber immer, das ist kein Widerspruch, direktes, konkretes, klares Auftreten.
Muss Schalke möglichst schnell mit dem verlängern, weil der hat nur bis Sommer einen Einjahresvertrag. Und in Hamburg haben sie den Fehler gemacht und dann war er auf einmal weg.
In Hamburg haben sie den Fehler gemacht, in einer entscheidenden Phase, als man noch aufsteigen konnte, sich nicht klar zu Simon zu bekennen und zu sagen, komm, wir wissen, was wir an dir haben, wir verlängern noch mal ein Jahr. Mehr will er, glaube ich, gar nicht machen. Ich gehe aber davon aus, Simon ist jemand, der kommt aus Bocholt gebürtig, der hat im Ruhrgebiet Fußball gespielt, in Bochum, in Duisburg, jetzt eben auf Schalke, der weiß, was das heißt, im Ruhrgebiet zu kicken, vor allem für solch einen Verein, in dem er sich jetzt im Augenblick bewegt. Ich glaube, er wird seine Karriere auf Schalke beenden. Ich hoffe, dass er noch lange spielen wird, der mit 33, er ist topfit, hat glücklicherweise noch nie Verletzungen gehabt, ist er imstande, noch ein, zwei, drei Jahre diese Leistung weiterzubringen. Ich hoffe, dass er Schalke 04 erhalten bleibt und dass er die gleiche Möglichkeit eben auch in der ersten Liga mit Schalke 04 noch zeigt. Denn da gibt es für den einen oder anderen, der den Simon nicht kennt, noch große Fragezeichen, die ich allerdings nicht sehe. Simon ist ein Spieler, der in der ersten Liga auch knipsen würde. Ein Simon Terodde als Backup zum Beispiel bei Bayern München würde auch seine 20 Tore machen in der Saison, weil er eben außergewöhnlich ist. Und ich gehe davon aus, der wird seine Karriere auf Schalke beenden. Und wenn er irgendwann, ich hoffe, rein vom Sportlichen her lange dabei bleibt, dann, wenn er aufhört, im sportlichen Bereich da was zu machen, dann wird er auf jeden Fall für Schalke 04 in irgendeiner anderen Funktion weiterarbeiten.
Alle Achtung, Simon Terodde würde als Backup bei den Bayern 20 Tore machen. Das schreibe ich mir auf und merke es mir. Und vielleicht werden wir es ja irgendwann nochmal erleben. Choupo-Moting ist ja ein ähnlicher Kandidat gewesen. Klar, der kam jetzt von Paris, aber der auch eben so eine Rolle einnimmt. Mal gucken, wir werden mal schauen, was da passiert. Und kommen zur letzten Rubrik und schauen damit voraus.
Peters Prognose.
Peters Prognose, denn der nächste Spieltag, der hat wirklich Schwung, der hat echt Schwung. Ich habe mal die Partien und brauche von dir jeweils eine kurze Einschätzung, wie das Ding denn ausgeht mit einer Mini-Begründung, aber wirklich kurz und knackig. Fangen wir mal an mit einem Topspiel. Freitagabend, 15. Oktober, Paderborn, der Dritte, empfängt den Zweiten, Regensburg. Vor der Saison hätten wir uns, glaube ich, beide kaputt gelacht, wenn wir gesagt hätten, das wird das Duell am 10. Spieltag 3-2 sein. Jetzt sagen wir tiefen Respekt an beide Teams, aber wer ist stärker?
Ja, wer stärker ist im Augenblick, sind sie auf Augenhöhe, ne? Gar keine Frage. Die haben große Probleme, beide Mannschaften sich letztendlich abzusetzen, trotz einer großartigen Leistung. Also sieht man, wie von hinten her geschoben wird. Und von daher glaube ich bei diesem Spiel ein Unentschieden allerdings, was mit Toren versehen wird. Also die spielen mit Sicherheit nicht 0-0, wir werden Tore sehen am Wochenende, aber es wird sich keiner durchsetzen, weil beide auf einem Niveau sich begegnen.
Gut, ein bisschen schneller brauchen wir deine Prognose bei Hannover gegen Schalke. Wahnsinn, Terodde trifft auf Schatzschneider, der nämlich im Stadion dann sein wird. Also manchmal denkst du auch, der Fußballgott, der hat schon echt kuriose Ideen. Und der so, also Hannover, ja, Hannover gegen Schalke.
Deshalb wird Simon Terodde auch der alleinige Torschützenkönig der zweiten Liga auf Ewigkeit bleiben. Er wird mindestens ein Tor erzielen. Ich sage sogar zwei, weil Schalke 04 2-1 gewinnt.
Gut, kommen wir zu Karlsruhe gegen Aue. Karlsruhe, die Mannschaft, die sehr gut gestartet ist, mit 13 Punkten ja auch mittendran, ist auch an den Top-Teams noch. Derzeit zwar nur Platz 10, aber wie gesagt, das heißt kaum was. Aue hingegen, kein Sieg und dann noch dieses Dödel-Eigentor gegen den HSV. Jetzt müssen sie auswärts nach Karlsruhe. Ich glaube ja eher, das wird ein Heimerfolg.
Ich gehe davon aus, 2-0 für Karlsruhe. Sie haben einen guten Lauf, spielen guten Fußball.
Zweite große Topspiel ist dann Heidenheim gegen St. Pauli. Also der Tabellenführer trifft auf Heidenheim, wo Frank Schmidt übrigens dann unser nächster Gast auch im Doppelpass Zweite Bundesliga am 17. Oktober sein wird. Der Dinosaurier, ich glaube 14 Jahre ist er da schon Trainer. Heidenheim, na, so ganz schlau werde ich auch noch nicht aus denen. Wie geht's aus?
Stabile Mannschaft, guter Gegner, deswegen klar 1-1.
Ingolstadt gegen Kiel. Kiel hat einen neuen Trainer, kam aus der Jugend von Hoffenheim, trifft auf den anderen neuen Trainer, der zumindest ein Spiel schon gemacht hat, André Schubert. Größerer Name sicherlich auf der Bank. Wer zeigt mehr Leistung?
Trainer spielen nicht gegeneinander, sonst wird es ja unentschieden ausgehen. Ich glaube, dass Kiel dieses Spiel gewinnen wird. 1-0 für Kiel.
Tabellenführer würde gerne der HSV sein, waren sie auch meistens in der Hinrunde. Momentan sind sie nur Siebter und treffen im Topspiel Samstagabend live bei Sport1, 20.30 Uhr auf Düsseldorf. Auch die, naja, Platz 12, hat man sich so ein bisschen mehr ausgerechnet. Wie geht das Ding aus?
Das werden die Hamburger gewinnen, ansonsten würde nämlich die Luft brennen im Volksparkstadion. Hamburg gewinnt 2-0.
Darmstadt. Bisschen unterschätzt übrigens auch. Darmstadt hat die meisten Tore erzielt von allen. 21 Treffer. Da kann auch Schalke und Co. nicht mithalten. Also 21 Tore. Darmstadt spielt zu Hause gegen Werder Bremen. Auch ein geiles Spiel. Freue mich drauf.
Das ist sicher ein geiles Spiel. Aber Darmstadt hat also 6-1 in Sandhausen im Rücken. Die werden mit Sicherheit überzeugt nach vorne spielen. Die Bremer sortieren sich noch. Von daher knapper sehe ich 2-1 für Darmstadt.
Dresden gegen Nürnberg haben wir da noch im Angebot.
Oh, das ist eine ganz heiße Kiste. Die Dresdner müssen auf jeden Fall wieder den Turnaround schaffen. Letztes Wochenende sind sie ein klein wenig eingebrochen. Aber im eigenen Stadion ist es eine Macht. Sie gehen drauf wie wahnsinnig, werden auch dieses Spiel 1-0 gewinnen.
Das wäre die erste Niederlage übrigens für Nürnberg. Das ist das einzige Team momentan, das noch keinmal verloren hat in der zweiten Liga. Auch derzeit auf Platz 5, ein Pünktchen hinter Schalke. So, und dann kommen wir noch zu Rostock gegen Sandhausen. Rostock ordentlich gestartet, aber ist auch mittendrin im Abstiegskampf mit 10 Pünktchen. Gegen Sandhausen könnte man einen Big Point landen, um nach unten erstmal ein bisschen Luft zu schaffen. Klappt das an der Ostsee?
Wenn Sie auf die Leistung zurückgreifen können, die Sie zum Beispiel im Heimspiel gegen Schalke 04 abgeliefert haben, allerdings keine Tore gemacht haben, dann werden sie dieses Spiel gewinnen, weil Sandhausen im Augenblick wirklich desolat abläuft, unglaubliche Niederlagen sich einstecken musste. Von daher klare Sache für mich. 3:0, Heimsieg.
Peter, ich bin von Gänsehaut geschüttelt und sage wirklich vielen Dank für deine Expertise. Es war mir eine Freude und Ehre, mit dem Kulttrainer hier über die zweite Bundesliga zu plaudern. Wir werden uns zeitnah mit Folge 3 wieder melden und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt.
Wunderbar, wunderbar. Mir rauscht es auch den Rücken runter. Es wird ein heißes Wochenende. Lass uns dabei sein.
Sehr gerne. Peter, alles Gute dir.
Ciao, bis dann. Ade. Ciao.